was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche, präsentiert von Zeit Online und Zeit Magazin. Neben mir der bezaubernde Christoph Arment, Editorial Director des Zeit Magazin, Podcaster, Newsletterer und Co-Host dieser schönen Sendung. Hallo Christoph.
Hallo Ilona. Und die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die von Ilona Hartmann. Ihr kennt sie von Twitter und Instagram. Sie ist Schriftstellerin und Zeitmagazin-Kolumnistin. Hallo Ilona.
Hallo.
Und wenn ihr Wünsche habt, Kritik, eigene Lifehacks fürs Wochenende, Rituale, die ihr uns gerne erzählen wollt, schreibt uns an wochenende@zeit.de, wochenende@zeit.de. Und auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende wird produziert von Pool Artists, diese Folge von Konstanze Teschner.
Genau, und wir sind heute live zugeschaltet in der Wohnung von Jasmin Schreiber in Frankfurt am Main. Hallo Jasmin.
Hallo.
Du bist unsere erste Remote-Gästin, was ein bisschen aufregend ist, aber auch ein bisschen cool, weil du kannst uns jetzt vielleicht Dinge in deiner Wohnung zeigen.
Kann ich machen. Ich habe euch extra ans Handy geschaltet, damit ich euch mitnehmen kann, falls ihr mal die Schnecken besuchen wollt oder die Asseln
oder
so.
Eine Roomtour.
Ja, ich habe ja von so vielen Tieren gehört, die alle in deiner Wohnung leben, Jasmin. Also nicht nur von den Asseln, sondern auch von Hunden und Vögeln, und da müssen wir alles besprechen.
Also müssen wir, Fantasie, wir müssen mal Inventur machen.
Ja, okay. In meiner Fantasie lebst du in einer Art Schloss, weil ich weiß gar nicht, wie diese Tiere da überall reinpassen.
Apropos Fantasie, in meiner Fantasie
ja.
Würde ich jetzt mal das Intro für Jasmin abspielen.
Aus deinem Kopf abspielen.
Aus meiner Sprechluke abspielen.
Denn wie immer hat Ilona sich überlegt, wie das Wochenende von Jasmin Schreiber so aussehen könnte.
Genau. Also harte Faktenrecherche, alles natürlich
investigativ,
wie investigativ immer. Dingfest gemacht.
Ich sitze zum ersten Mal neben Ilona übrigens, weil wir schauen ja zusammen in den Laptop rein. Und Ilona hat aber gesagt, ich soll mich jetzt ein bisschen zur Seite drehen.
Ich kann nicht, damit wenn einer guckt, du darfst nicht da
hingucken. Ja, ich verstehe das gut. Dass man über die Schulter schaut beim Vorlesen.
Das ist ganz schrecklich.
Ja, das verstehe ich sehr gut.
Ich
drehe mich zur Seite.
Danke. Die Autorin und Biologin Jasmin Schreiber wird um 6 Uhr geweckt. Nicht von einem Wecker, sondern von ihrem Hund. Im Internet durch ihre Tweets bekannt als der Hund. Nach der ersten Draußenrunde beginnt die Tierfütterung. Hund, Schnecken, Einsiedlerkrebse, verschiedenste Käfer, noch verschiedenstere Spinnen, Schrecken, Asseln und Tausendfüßler. Des Weiteren müssen die Pflanzen gegossen werden und die 12 Terrarien gekerchert. Und wo ist eigentlich die Gottesanbeterin? Danach ein kleiner Ausflug in den Wald zum Ausruhen und Terrarienmöbel sammeln, sozusagen. Aber natürlich hat die Autorin auch Autorinnen-Dinge zu tun. Im Menschenbereich der Wohnung steht ein Schreibtisch. Nach getaner Tier- und Grünpflege setzt sich Jasmin Schreiber dort in die sonntägliche Nachmittagssonne, schreibt 1 bis 2 Bestseller und geht früh zu Bett.
Adäquat.
War das soweit korrekt?
Es war erschreckend nah dran. Wo ich dann auch so denke, bin ich wirklich so rentnermäßig schon? Und dann denke ich, ja, doch, schon.
Irgendwie. Was heißt rentnermäßig? Fokussiert auf die Dinge, die du am meisten magst wahrscheinlich.
Ja, was halt schon so ein bisschen, also mein Opa und ich haben zum Beispiel ziemlich ähnliche Interessen.
Also, schreibt er auch Bestseller?
Nee, das nicht. Also eine Sache muss ich doch auch selber mal für mich irgendwie. Das ist dann so mein emanzipatorischer Ansatz. Auch eine Sache nur für mich. Das ist ein Bestseller. Ja. Eine Kleinigkeit. Was Kleines. Es gibt nur eine Sache. Es sind mittlerweile 2 Hunde.
Also, stimmt. Aber ist der dauerhaft jetzt bei dir eingezogen? Hund 2?
Ja, das passiert generell so. Deswegen habe ich auch so viele Tiere. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie mit einem großen Koffer in Tier-Zoo-Handlung gegangen bin. So, jetzt machen sie da mal rein, so gemischte Tüte. 300 Asseln von denen, 2 Gottesanbeterinnen und so. Sondern, dass Leute mal sagen, kannst du dich kurz darum kümmern? Sage ich, ja, bleiben sie eh für immer hier. Also deswegen, ich bin, glaube ich, auch die schlechteste Pflegestelle Deutschlands, weil... Also, das kann ich nicht machen.
Oder die
Beste. Kann ich nicht machen.
Kannst du uns kurz einen Überblick geben über all das, was bei dir in der Wohnung lebt?
Ja, also ich sitze hier im Wohnzimmer auf dem Sofa. Und rechts von mir sind 4 Terrarien. Ich versuche mal, euch zu drehen.
Nee, warte mal. 4 Terrarien. Ich hätte schon bei einem Angst.
Ich kann das nicht so gut.
Ja, das sieht das doch
aus.
Da
sind Terrarien.
Da sehen wir sie.
Da terrariert ich sehe
mindestens
schon,
zwei. Ja, ja.
Genau. Und in diesen Terrarien leben Frösche. Riesentausendfüßler, also die Frösche sind ziemlich klein und die sind kleiner als zum Beispiel die Rosenkäfer, die da auch wohnen. Riesentausendfüßler, dann habe ich da die Einsiedlerkrebse, die haben so einen Strandbereich, ziemlich geil, Beach Club. Dann habe ich da so ein kleines Aquarium mit Garnelen und sowas und noch mehr Asseln. Also das ist ziemlich krustentierlastig rechts von mir.
Und, hast du auch so kleine Schilder, welche Abteilung das dann so ist?
Nee, ich weiß das ja. Also wenn ich hier regelmäßig meine Führungen habe, so irgendwie Stadt Frankfurt oder so, dann kann ich das denen schon sagen. Jetzt wohl in der Pandemie war ja auch der Zoo geschlossen und da dachte ich mir, klar, kommt vorbei, kein Problem. Und da habe ich hier immer so ein paar Schulklassen oder so, aber sonst geht. Dann kann ich das denen schon immer sagen, komme ich nicht durcheinander. Und dann... Die stehen auf meinem 3 Meter langen Schreibtisch. Das ist so ein 3 Meter langer, voll massiv Holzschreibtisch. Ein Riesending. Also denk ich mir, ist auch praktisch, wenn man mal jemanden operieren muss oder so. Passt alles super drauf.
Ja.
Und gegenüber sind noch mehr Terrarien, kleinere. Und da sind so Geißelspinnen drin. Habt ihr Harry Potter geguckt? Die Filme?
Ja, also so teilweise.
Da gibt's
sagt man immer, wenn man es nicht
in
gelesen,
Teil 4
gesehen
gibt's hat. So eine Szene, wo so ein Lehrer so Folterflüche an so einem komischen Vieh macht. Das sieht aus wie Alien, die Wiedergeburt als Spinne. Und ich dachte mir, krass, dass die sich das ausgedacht haben. Es sieht aus wie so eine schwarze Spinne mit langen Beinen. Aber vorne hat die noch so eine Art Hände irgendwie, wo die so Dinge packen. Ja, es sieht abgefahren aus. Und ich dachte, krass, dass man die erfunden hat. Aber die gibt's wirklich. Das sind Geißelspinnen. Also, wenn ihr tapfer seid, gern mal googeln. Aber nicht beschweren hinterher. Und die wohnen da. Und so Schrecken, also so Fangschrecken, das sind Gottesanbeterinnen und Gespenstschrecken heißen die. Ab 12 Uhr nachts ist hier immer ziemlich viel los. Poltergeist, dies, das. Und ja.
Kannst du noch schlafen? Machen die so Lärm nachts?
Das ist mein Wohnzimmer. Nachts wird hier echt ziemlich gefressen und gebumst. Also man kann es nicht anders sagen. Aber wenn ich hier im Wohnzimmer nachts das Licht anmache, da hängen die Schnecken übereinander, ineinander, in flagranti erwischt. Frösche juckeln irgendwie im Gebüsch rum. Also es ist wirklich ziemlich viel los.
Hamburg-Mannheimer, der Insekten hier.
Ja, wirklich. Aber ich gehe dann, total anderer Lebensstil als ich. Ich gehe halt früh ins Bett und schlafe halt. Aber hier ist ziemlich Party dann
und das,
immer.
Ja, okay. Das ist das Wohnzimmer.
Das ist Wohnzimmer. Dann habe ich noch, neben dem Wohnzimmer ist mein Arbeitszimmer-Bibliothek. Das ist so ein Raum mit quasi überall Bücherregale, so einmal um den Raum rum. Und da wohnt nur ein Aquarium, ein kleines. Auf meinem, da habe ich noch einen Schreibtisch. Da wohnen Garnelen und Schnecken drin, so Turmdeckelschnecken. Das sind so super lange, die sehen aus wie irgendwas, womit man Leute erstechen kann. Und das Arbeitszimmer ist auch neben meiner Haustür. Und das ist taktisch sehr klug. Wenn jemand einbricht oder irgendjemand, dann greife ich einfach schnell ins Aquarium, hole mir so eine Schnecke und dann kann ich mich wehren.
Ach, so eine Wasserschnecke dann.
Genau,
quasi.
Genau. Und dann gegenüber ist die Küche. Aber hier links vom Wohnzimmer ist mein Schlafzimmer. Und da wohnen gerade rund 300 Gottesanbeterinnen, die ich tierschutzmäßig übernommen habe.
Und muss mich kurz zurücklehnen.
Ja, es sind jetzt nicht 300 Terrarien. Also die sind zum Teil noch Babys und die kann man noch so in Kindergartengruppen halten.
Wie groß ist ein Gottesanbeterinnen-Baby?
Oh Gott.
Fingernagel?
Hälfte davon, wenn die ganz frisch sind. Ganz, ganz, ganz winzig.
Wirklich Baby?
Ja, oh, so. Okay. Und die sehen aber auch schon aus wie so kleine Gottesanbeterinnen, haben vorne ihre Händchen so und sind schon sehr resolut, aber wahnsinnig winzig. Also, und immer, wenn man Deckel aufmacht, dann boxen die mit ihren Ärmchen so. Weil sie so denken, nee, du nicht mit mir.
So. Okay, und wo leben jetzt deine zwei, du hast ja noch zwei Hunde.
Ja, Moment, also im Schlafzimmer lebt auch noch mein Hamster und soll ich jetzt mal so herzschmerzmäßig traurig werden?
Bitte, also für den Kleinen.
Weil heute, wo wir das aufnehmen, gehen wir später noch in die Tierklinik und müssen den Hamster einschläfern lassen, weil er Krebs hat. Ja.
Oh oh.
Und jetzt hat er ganz seine Tumore, die Metastasen sind jetzt gewachsen und jetzt muss er leider, aber er ist sehr, sehr alt, also wirklich, er ist 3 Jahre alt wird er jetzt eigentlich und für einen Zwerghamster ist das wirklich wie wenn ein Mensch so 100 wird und man sagt, krass. Okay, so und ja. Und die Hunde, die wohnen überall.
Und wie heißen die Hunde?
Chloe, die ist 11 Jahre alt, das ist meine Schäferhündin. Und Lux, wie aus Marlene Haushofer, Die Wand, mein Lieblingsbuch, der Hund, der ist jetzt 2 Jahre alt. So.
Süß, eine fast schon Omi und noch ein Jugendlicher.
Genau, also das ist, er ist auch genau der Typ meiner Hündin, weil sie mag so unsichere, dünne Kerlchen, die sie rumkommandieren kann. Und das ist genau ihr Ding.
So ein Indie-Hund, oder?
Ja, der sieht immer so aus, als würde er gleich einen viel besseren Roman als ich schreiben, jeden Moment. Also so sieht er wirklich, er sieht wirklich aus, als er guckt mich auch immer so an, als würde er denken, was, das hast du geschrieben? Nette Fingerübung. Ja. Aber naja, mal schauen, was da so kommt.
Und hast du nicht auch einen Vogel, also ich meine, also in der Wohnung auch, also ein Rotkehlchen, habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau, also der wohnt jetzt aber schon seit einer Woche nicht mehr hier, sondern wird jetzt gerade ausgewildert in der Fasanerie. Aber der war 2 Wochen bei mir, den hat meine Hündin, hat 2 nackte Vogelbabys gefunden im Straßengraben. Also ich bin einfach an denen vorbeigelatscht.
Gefunden, ja.
Ja, gefunden tatsächlich. Also ohne, sie war so überrumpelt einfach in diesem Moment. Sie konnte ihr Glück kaum fassen, dass ich mich umgedreht habe, weil sie so abrupt stehen geblieben ist. Und sie war noch so am Prozessieren, so, da sind 2 Vogelbabys, esse ich die jetzt, nehme ich die mit oder nehme für später oder so. Und in dem Moment konnte ich mich schnell bücken, sie hochheben. Und das eine hat es leider nicht geschafft. Das hat sich beim Sturz, also sie sind richtig tief gefallen, wohl wehgetan, das hat es nicht geschafft. Aber der andere, den habe ich großgezogen. Und jetzt muss er nur noch lernen in der Fasanerie, da wird er ausgewildert. Das heißt, er lernt dort wild zu jagen in so einer großen Voliere mit anderen Vögeln, guckt sich so ein bisschen von denen ab, wie die das so machen. Und dann fliegt er in die Freiheit.
Haben wir alles dokumentiert jetzt an Tieren?
Die Schnecken fehlen noch.
Ich wusste noch,
die afrikanischen Riesenschnecken. Und ich habe noch eine Menge Futtertiere. Also, weil ja auch zum Teil hier die Leute ihre Nachbarn essen. So. Und das heißt, ich habe noch so Kisten voll Würmer und so. Ich hatte, oh Gott, letztens kam eine Haushaltshilfe hier vorbei, hat sauber gemacht. Und es war so hart gesotten, weil ich habe vergessen, die Würmerkiste wegzustellen. Das ist einfach wirklich eine Kiste und die ist voll mit Würmern. Und oben ist kein Deckel, man kann einfach reingucken und sieht so, aha, 3000 Würmer. Und der fand es komplett normal. Also irgendwie, der nimmt die einfach, stellt sie zur Seite. Und da dachte ich mir schon, okay, that's my Haushaltshilfe. Der so gar nicht, wirklich so, überhaupt nicht sich denkt, also meine Mutter, wenn die hier zu Besuch ist, die guckt schon gar nicht mehr in Terrarien rein oder so, sitzt sie nur so ängstlich auf dem Sofa und guckt sich nicht zu doll um. Aber er war echt so, ja, die Würmerkiste habe ich da drüben hingestellt. Okay, cool. Normal.
Ja, wie es schmeckt.
Ja.
Jetzt haben wir ja schon so einen Rundgang durch deine Wohnung gemacht mit all den Tieren, die mit dir leben und du mit ihnen. Wie beginnt denn dein wahres Wochenende? Hat Ilona recht? Stehst du wirklich so morgens um? Also lässt du dich wirklich von den Vögeln wecken oder wirst du von anderen Tieren geweckt morgens?
Ich bin tatsächlich eine Frühaufsteherin und wache von selbst so um 6 auf. So, und sobald ich irgendwie mich rühre, dann fängt auch schon der Tanz an, nenne ich das, wenn die beiden Hunde, dieses Klackern auf Laminatboden, dieses tick, und dann aber von 2 Hunden, es ist schon ziemlich laut und aufgeregt und dann werde ich wach und denke noch so, oh nein, bitte nicht. Und auch mein Freund liegt dann, wir liegen dann da so und so, sag mal, du gehst, nein, du gehst. Und dann werden erstmal tatsächlich die Tiere gefüttert und dann auch die anderen, nach den anderen wird geschaut und werden zum Teil gefüttert oder altes Futter raus. Und dann irgendwann werde ich auch mal gefüttert und gehe dann wirklich Gassi. Und ja, das ist wirklich so. Also es fängt sehr früh an und ist erstmal tierlastig. So.
Und wie lange dauert das, deine ganzen Tiere zu versorgen? Also ist das so 20 Minuten oder eine Stunde?
Naja, ich muss mit den Hunden dann noch Gassi. Also das heißt, morgens schon so eine Stunde ist erstmal nur für Tiere reserviert, weil die Hunde halt auch den Großteil der Zeit so veranschlagen. Und dann erst darf ich mir einen Kaffee machen oder so.
Woher kommt deine Tierliebe?
Es war irgendwie schon als Kind so, wir hatten einen Schrebergarten. Und meine Mutter hat in der Pharmaindustrie gearbeitet. Und da sind irgendwie manchmal Tiere übrig geblieben. Also dass zum Beispiel, du machst einen Versuch und bestellst dafür 12 Mäuse. Und dann brauchst du bei dem Versuch aber nur 11. Und es ist dann halt wirklich so, dass dann die 12. Maus, wenn die dann auch schon älter ist oder so, die wird dann halt in Anführungsstrichen entsorgt. So, ja, die wird dann getötet, obwohl nichts war. Und meine Mutter hat dann diese übrigen Tiere oft einfach mit nach Hause genommen. Und wir hatten da irgendwie Frettchen und also alles Mögliche, Katzen, Meerschweinchen, Hasen, also was meine Mutter immer angeschleppt hat, irgendwie so aus der, von der Arbeit, so Arbeit mit nach Hause genommen. Und dann mit dem Schrebergarten, mit den ganzen Insekten und so. Also irgendwie war das so Natur für mich schon immer toll. Und mein Vater war da auch sehr fixiert auf Natur und draußen und so. Und da habe ich das irgendwie so übernommen. Und aber hat sich sehr schnell bei mir auch entwickelt, weg von Kaninchen hin zu allem mit unnormal wenig oder viel Beinen. So. Also das wird dann auch sehr schnell klar, dass ich mich für andere Tiere interessiere als vielleicht meine Freunde.
Das heißt, wenn deine Mutter ängstlich in deinem Wohnzimmer sitzt, zwischen den diversen Terrarien, dann kann sie eigentlich nur sich selbst die Schuld geben, dass es so gekommen ist.
Ja, sie hat halt auch, als ich Kind war, hat mir jetzt erst erzählt, dass sie eine Spinnenphobie hat. Ich dachte, die hat überhaupt kein Problem damit, weil sie halt in meiner Kindheit das alles so nicht wollte, dass ich das merke, damit ich das nicht auch übernehme. Ja, und ich dachte deswegen mein Leben lang, meine Mutter kommt voll geil mit Spinnen klar und so. Und jetzt erst, das war jetzt am Wochenende, da waren wir grillen bei ihr, hat sie mir erzählt, dass sie eine Spinnenphobie hat. Wusste ich nicht. Aber jetzt weiß ich auch, warum sie nie in meine Terrarien reinguckt.
Nach all diesen Jahrzehnten, ich muss dir etwas erzählen.
Ja, so
nach
dem Motto, jetzt bist du alt genug und übernimmst es nicht, aber ich habe Schiss vor allem, was krabbelt. Ich so, okay. Vor allem, ich habe ziemlich viel auch mit nach Hause gebracht. Also, ich hatte mal eine absolut geniale Idee. Ich habe so ein Puppenhaus geschenkt bekommen und mit so Mädchenkram-Sachen konnte ich nie so richtig was anfangen. Und
also Spinnen reingesetzt.
Ja, ich habe daraus ein Tierkrankenhaus gemacht und lauter so Nussschalen gesammelt als Betten und habe dann verletzte Tiere, die irgendwo gestrandet sind, so genommen. Es gibt nur ein Problem, also menschliche Patienten sind ja in der Regel freiwillig dann da im Krankenhaus. Und die Tiere waren jedoch der Meinung, dass die gehen. Und am nächsten Morgen war natürlich Krankenhaus leer, das heißt in meinem Zimmer wirklich überall Würmer, Spinnen, Shit. Bienen, Hummeln. Weiß nicht, also das ganze Zimmer war voll mit Kram und ich glaube, wir haben auch noch Monate danach vertrocknete Würmer hinter Schränken gefunden und so. Also oh no. es war nicht so, ich hatte auch mal, ach Gott, ich hatte so viel, das war, also für meine Mutter war es hart, glaube ich, das alles. Was ich auch an Tieren, irgendwo verletzte Tiere gefunden und versteckt habe irgendwie. Einmal kam, meine Mutter macht irgendwie Schrank auf, ist da Schildkröte drin, also unglaublich.
Ich habe gehört, dass es manchmal sogar ist, du hast ja so viele hunderte von Asseln und manchmal entkommen die auch und plötzlich guckst du an die Decke und da ist dann eine.
Ja, das ist irgendwie, wenn ich da irgendwas zwischen den Terrarien hin und her sauber mache oder so, irgendwas raushole und da hing eine Assel dran, ich habe es nicht gemerkt, fällt die runter. Und da hatte ich zum Beispiel ein Interview mit Deutschland 3000 und rede wirklich in dem Moment mit Eva Schulz, sage ich, ja, manchmal kommen die Asseln, gucke in dem Moment hoch und über mir läuft eine Assel so die Decke lang und ich stelle mir dann vor, wie sie da so oben langläuft und sich denkt, Alter, wo bin ich hier? So weiße Wüste? Ja, so. Ich check's nicht, was ist hier los? Und dann muss ich die halt irgendwie so pflücken, wieder ins Terrarium setzen. Oder letztens hatte ich auch mal irgendwie vergessen, das Tausendfüßer-Terrarium zuzumachen. Und dann sitze ich hier und mit meinem Freund und gucke an ihm vorbei. Und hinten läuft er so komplett, also wirklich so komplett verpeilt und irritiert, so ein Tausendfüßer die Wand hoch. Und man sieht aber so richtig, dass er sich denkt, das war eine scheiß Idee. Wo bin ich? Hier gibt's nichts zu essen, ist auch total trocken. So. Und ja, das kann schon passieren bei mir. So.
Also hast du irgendwas Gefährliches da? So ein Tausendfüßler, da gibt's doch auch so giftige Sorten, wenn ich
das richtig. Nee, das sind die 100-Füßer, die sind giftig, die Skolopende. Ah, okay. Nee, ich hab hier keine Gifttiere, weil ich das halt eben auch ziemlich schlechte Idee finde, auch in der Wohnung mit mehreren Parteien Skolopende und sowas zu. Wenn da mal einer entkommt oder so. Ich meine, meine Tiere hier, das sind auch alles tropische Arten, die können in meiner Wohnung nicht überleben. Also ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwo so eine kleine Kellerassel-Kommune habe, also tropische Assel-Kommune oder so. Aber nee, so Gifttiere finde ich irgendwie auch vom Handling her ziemlich schwierig. Dann muss man die oft in sehr kleinen Behältnissen werden, die gehalten, wo man die gut sehen kann. Das heißt auch nicht gemütliche Verstecke für die oder so. Und deswegen finde ich das nicht so gut.
Sind Tiere die besseren Menschen?
Nee, zum Glück. Also ich meine, wenn Tiere wie Menschen wären, wie schrecklich wäre das? Ich find schon mega nervig, dass Menschen wie Menschen sind. Also ich fände es besser, wenn Menschen langsam mal die besseren Tiere werden würden. Aber ich glaube, das klappt erstmal nicht so doll.
Wie wären Menschen dann?
Ja, vielleicht mal ein bisschen ressourceneffizienter. Also ich habe noch nie irgendwie meine Tiere gesehen, dass die einfach zum Spaß ein bisschen mehr töten und na, komm, später vielleicht noch essen oder so, sondern die sind halt so, ich habe jetzt Hunger, ich esse, okay, fertig. So, ja, und nicht so, ach Mensch, machen wir doch mal Massentierhaltung oder so. Also deswegen finde ich die Tiere und die sind auch so relativ unaggressiv alle. Also zum Beispiel, wenn es Streitereien in der Natur gibt, dann überlegt man sich es wirklich 50 Mal, ob man wirklich jetzt sich streitet, weil das ist so energieaufreibend und dann verletzt man sich und ist ja auch blöd. Und das ist irgendwie alles, also Tiere sind deutlich entspannter, auch wenn die oft in Dokus oder so krasser dargestellt werden, aber die sind einfach irgendwie gechillt und leben so ein bisschen aneinander vorbei und sind okay damit. Finde ich irgendwie gut.
Also doch, irgendwie auf eine Art entspanntere Menschen.
Ja, also wir könnten, glaube ich, finde auch so gerade so meine Schnecken oder so, die erden mich sehr. Ich setze mich so davor und schaue zu, wie die so einen Apfel essen. Also das dauert natürlich Stunden bei denen. Aber es ist so eine, und die knuspern dabei ganz leise und man hört Schnecken auch. Und das ist so ein beruhigendes Anblick und Sound, so ASMR. Ich kann ja wirklich davor sitzen. Und einmal war mein Steuerberater hier und der saß neben dem Asselterrarium, bin so in einen anderen Raum gegangen, Unterlagen holen, kam zurück und guckte total hypnotisiert ins Asselterrarium, meinte so, langsam verstehe ich, was sie an den Tieren finden. Weil es ist so entspannend. So das bessere Fernsehen.
Das ist auch eine schöne Loriot-Szene, der Steuerberater neben dem Asselterrarium.
Stimmt. Das war wirklich, also der ist auch so ein ganz, ganz, ganz ruhiger Mann, hat so eine ganz leise Stimme und er sieht wirklich aus, wenn man Steuerberater googelt, sein Foto, ohne Scheiß, kariertes Hemd, es ist alles dabei. Diese rechteckige Brille mit so und so ein ganz sanfter Mann und war, dachte erst so, kommt hier rein. Ich dachte schon, oh mein Gott, da kommt hierher überall Terrarien, weiß ich nicht. Und da ich zum Teil manchmal, je nach Art, habe ich auch Gottesanbeterin freilebend in meinen Pflanzen. Und denkst so, der denkt, ich bin so mega Freak, aber er hat erstmal so und dann dachte er so, ja, doch, ist schon interessant.
Was so. Für ein Tier wäre dein Steuerberater? Kannst du das zuordnen?
Überlegen. Ich glaube, so eine meiner Schnecken, so langsam, ruhig, vorsichtig, immer so ein bisschen tastend, fühler schnell zurück, wenn irgendwas komisch ist. Also, könnte ich mir schon vorstellen.
Sorgfältig auch.
Ja.
Und was für ein Tier wärst du selbst?
Ich glaube, ich wäre so eine hektische Assel, die aber dann immer mal wieder Zeit unterm Stein braucht, einfach für sich. Me-Time. So.
Ist das auch, wie du dein Wochenende verbringst? In so
unterm Stein, ja.
Aktivphasen oder unterm Stein mehr? Unter der Woche aktiv und das Wochenende unterm Stein?
Also ich bin sehr gern allein tatsächlich, aber Tiere nicht mitgezählt. So. Also ich bin schon ich bin hier nie allein in der Wohnung. Also eine Freundin von mir meinte schon so, ja, noch ein Jahr, dann kommt sie hier in die Wohnung und ich habe mich in der Dusche verbarrikadiert, der letzte Ort, wo nicht noch schon Tiere leben oder so. Aber nö, das Wochenende ist schon relativ naturlastig auch bei mir. Also ich gehe viel raus, habe immer irgendwie Bestimmungsbuch oder sowas dabei und mache wirklich sehr langweilige Dinge.
Also auf deinem Instagram-Account kann man ja sehen, dass du oft zum Beispiel in der Wetterau bist, ja. Was mich immer besonders rührt, weil ich da zur Schule gegangen bin in Butzbach.
Ah ja.
Und in dieser schönen Wetterau, in der es ja wirklich sehr grün ist und so viele kleine Hügel gibt und Wälder und so.
Das klingt irgendwie, kannst du mir das mal genauer beschreiben für mich als Person, die noch nie dort war?
Ja, das, Jasmin.
Ist das ein Landstrich? Ist das eine Gegend?
Ja, ist eine Gegend in Hessen, nördlich von Frankfurt.
Ja.
Die ist sehr, sehr, da gibt es sehr viele Obstbäume und Obstplantagen. Und wenn man da zum Beispiel im April mit der Regionalbahn, guter Tipp, RB 34 von Frankfurt bis nach Stockheim, da fährt man durch wirklich so überall so an blühenden Obstbäumen vorbei, kleine Flüsschen, Hügel und so. Also es ist wirklich wahnsinnig idyllisch, wie so ein bisschen Auenland-Style. Und kleine Wäldchen hingesprenkelt hier und dort. Und also wirklich, da spielen sich Szenen ab. Einmal bin ich da so lang gefahren. Das klingt erfunden, aber dann das war so eine Lichtung eingerahmt von diesen blühenden Apfelbäumen vor allem. Also in der Wetterau gibt es ganz viel. Da gibt es auch das Wetterauer Gold, diese Apfelwein und so. Ist da auch ganz toll. Und dann in der Mitte waren so Rehe, die da so geäst haben. Und in dem Moment flog so ein Krähenschwarm hinten hoch und ich dachte mir so, Alter, das ist doch erfunden. So, ich dachte, ja, jetzt kommt gleich noch irgendwie, weiß ich nicht, Schneewittchen und singt irgend oder was weiß ich. Also, es ist schon sehr idyllisch dort. Leider ist die Wetterau politisch gesehen aber sehr rechts. Also die AfD ist dort sehr stark, die NPD ist dort sehr stark. Also es ist nicht alles, nicht nur schön, aber die Natur dort ist sehr, sehr schön und viele kleine Ortschaften, ja. So, und meine Mutter wohnt da halt seit ein paar Jahren und auf dem Land und hat da, also die wohnt da, mit ihrem Partner wohnt die da in so einem Haus und das ist direkt an einem Feld und da haben die so ultra viele Störche überall angesiedelt, also Wiederansiedlung vom Weißstorch und das hat leider so gut funktioniert, dass jetzt die ganzen Amphibien und so dort aussterben. Aber dort in der Mitte des Feldes ist auch so ein Storchennest, die haben da so einen Pfahl hingestellt mit einer Plattform, obendrauf sind Störche. Und die Störche haben gerade Kinder, also Babys. Und das kann man alles beobachten dann von unten. Man kann zuschauen, wie die ihre Kinder füttern und so. Also es ist wirklich sehr, sehr gemütlich.
Geil, da will ich mal Betriebsausflug hinmachen.
Ja, wir machen Betriebsausflug, Wochenend-Podcast.
Toll.
Für mich ist es deshalb auch so besonders rührend, weil ich habe als Jugendlicher natürlich nichts davon mitbekommen. Also bei uns ging es eher so um die Kirmespartys. Ja. Wo kommt man da hin? Deswegen ist es besonders schön, wenn du mit so einem erwachsenen Blick auf die Wetter aufschaust. Das ist im Nachhinein für mich auch ein gewisser Trost. Weil eigentlich passiert da nicht viel.
Ist doch eigentlich immer so, oder? Zum Beispiel, ich bin, als ich 18 war, aus Frankfurt weg und habe dann in vielen anderen Städten gelebt und auch in Wien und so. Also wirklich in vielen anderen tollen Städten. Und dann bin ich 2019 nach Frankfurt zurückgezogen. Also ich fand es furchtbar, Frankfurt, als ich jung war. Also einfach, weil partymäßig da nicht so viel ging. So, wobei ich sagen muss, in den letzten 5-6 Jahren hat sich Frankfurt da sehr verändert. Und hier gibt es so eine richtige Bubble an Menschen aus Berlin, die nach Frankfurt geflohen sind. Ganz komisch irgendwie. Und hier hängen geblieben sind. Als Jugendliche fand ich das total scheiße. Aber jetzt, dann irgendwie 2019, da war ich so gestresst von Berlin und bin wirklich von heute auf morgen nach Frankfurt gezogen. Etwas, was ich mir vor 10 Jahren noch nicht mal hätte ausmalen können, ja. Also ich glaube, dieser Erwachsenenblick ist sowieso ein bisschen, weil man da andere Interessen hat. Also ich bin jetzt 33, eigentlich gehe ich noch gern raven oder so, aber die Pandemie, jetzt ist ewig lang nichts gewesen und jetzt irgendwie habe ich mich dran gewöhnt an mein Rentner-Dasein. So.
Glaubst du, das kommt nochmal wieder?
Ich habe mich das auch gefragt. Ich glaube irgendwie nicht. Ich habe mich so gut eingegroovt hier irgendwie auch so von der Depression her und so. Ist irgendwie alles viel entspannter. Meine Hobbys sind irgendwie draußen Pflanzen anzuschauen. So. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt manchmal so schon das Gefühl, oh, ich würde jetzt gerne mal richtig feiern gehen. Aber dann denke ich so, ja, oh, das nach Hause kommen, der nächste Tag. Also alles so. Und dann denke ich so, ja, irgendwann bestimmt mal wieder. Aber ich habe irgendwie den leisen Verdacht bei mir, dass ich das dann doch nicht mache. Ich weiß nicht. Also schauen wir mal.
Du hast gerade Scherz Depression erwähnt, weil du sprichst ja öffentlich auch darüber, yeah, und schreibst darüber. Wie dominierend ist die in deinem Alltag?
Es kommt immer auf die Phase an. Also jetzt, am Anfang der Pandemie war eigentlich alles entspannt bei meiner Depression. Es hat mir sogar gut getan, nicht dauernd irgendwo hinzumüssen oder so. Es war sehr beruhigend, gerade als, es war auch so, mein Debütroman kam raus, dann war Pandemie und ich musste erstmal nirgends hin. Erst dachte ich, scheiße, und dann wurde mir klar, wie gut es eigentlich ist. Aber dann Ende letzten Jahres wurde die schon sehr stark. Also ich war dann auch monatelang krankgeschrieben, war sehr viel bei Ärzten und in Behandlung und habe auch angefangen, Antidepressiva zu nehmen und so. Also, und jetzt geht es mir aber gerade wieder gut, also sehr gut. Mhm. Man kann das ja behandeln, so dass das ein bisschen besser wird. Und jetzt geht es mir gerade ganz gut. Und ich hoffe, dass das wieder eine längere Phase ist. Aber wenn es dann halt wieder irgendwann losbricht, dann ist es natürlich alles bestimmend. Also so, dann ist das wirklich so, jedes kleinste Detail wird dann davon bestimmt, sei es irgendwie, wann man, ich meine, meine Hunde strukturieren zum Beispiel den Tag ziemlich gut. Das ist eine ziemliche Rettung. Sonst würde ich wahrscheinlich gar nicht aufstehen dann in so einer Phase. Aber jetzt, ja, das kommt halt immer auf die Phase drauf an. Also ich bin gerade froh, in einer guten Phase da zu sein. Hoffe, dass die länger anhält. Aber weiß man nie. So.
Du warst ja auch unglaublich produktiv in der Pandemie. Also ich weiß gar nicht, ich habe die Übersicht verloren, wie viele Bücher du geschrieben hast. Heute Morgen, vielleicht kann ich das noch erzählen, so 1,5 Stunden bevor wir hier angefangen haben aufzuzeichnen, habe ich eine E-Mail bekommen, die deinen nächsten Roman schon wieder angekündigt hat.
Das ist der dritte jetzt, ne?
Der dritte. Also kannst du uns kurz erklären, wie du das machst? Also Ilona und ich haben uns vor der Aufzeichnung auch noch drüber unterhalten. Und Ilona meinte auch, wie macht die das eigentlich? Kannst du da dein
also
kleines...
Also ich meine, ich schreibe auch, ja, aber ich habe wesentlich weniger Tiere und habe auch wesentlich weniger Bücher geschrieben. Like how? How do you do it?
Besessenheit? Also ist es wirklich so, ich bin wirklich besessen vom Schreiben. Es ist schon, seit ich klein war, also ich habe mir... irgendwie lesen, schreiben. Ich habe mir im Kindergarten selber Lesen beigebracht, so. Und ab da, das war für mich die absolute...
Moment, stopp. Du hast dir selbst das Lesen beigebracht.
Ja, die Geschichte ist auch ein bisschen schräg. Also, es ging ein Streit voraus mit meiner Mutter und es ging um Batman. Und zwar hat meine Mutter mir gesagt, ich wollte Batman gucken, meine Mutter hatte keinen Bock, Batman zu gucken. Und hat mir gesagt,
Von welchem Batman reden wir?
Die 80er Zeichentrickserie, diese düstere mit Gotham City und so, habe ich geliebt. Also nicht die Filme. Und meine Mutter hat mir gesagt, nee, in der Fernsehzeitung steht, Batman kommt heute nicht. Das steht da so. Und ich natürlich und die war dann irgendwie weg. Es hat mich nicht losgelassen, die war dann weg. Und ich war im Kindergarten, habe ich schon gelernt, meinen Namen zu schreiben, meinen vollen. Und der hat relativ viele Buchstaben, also mein alter Nachname auch. Naja, dann wusste ich, also, und dann war sie einkaufen und ich habe mir diese Fernsehzeitschrift genommen und da halt, und das Gute war, da war schon mal das Bild von Batman da, so ganz klein. Und da wusste ich, also da muss ich jetzt mal gucken und dann habe ich, keine Ahnung, meine Mutter kam, ich erinnere mich nur noch so bruchstückhaft dran, meine Mutter kam nach Hause und ich stand da heulend und habe mit der Fernsehzeitung auf sie eingeschlagen, sie hat mich angelogen und so und sie wusste überhaupt nicht, was los war. Ja, also wirklich so, what the fuck ist denn hier los? Und, ja, anscheinend habe ich da rausgefunden, dass Batman doch gekommen wäre, weil ich auch schon die Uhr konnte. Und das haben wir auch im Kindergarten gemacht. Naja, und so habe ich mir Lesen beigebracht. Meine Mutter hat sich dann entschuldigt und hat mir, mein erstes Buch war Black Beauty, so ein, dieses Pferd.
Irgendwie, ja, da gibt es auch eine berühmte toll. Fernsehserie.
Mhm. Ja, genau.
So eine Schwarz-Weiß-Serie.
Genau. Und ich fand das ganz toll. Und dann habe ich so halt Lesen gelernt und auch schon gleichzeitig angefangen, halt Geschichten zu schreiben, halt so als Kind. Also meine Mutter konnte sich nicht retten vor lauter Büchern, die ich ihr geschrieben habe. Wirklich so, wo man als Eltern auch so denkt, scheiße, wir können das wirklich nicht alles aufheben, sonst brauchen wir irgendwie so einen Lagerraum für Papier einfach. So. Und ja, so fing das irgendwie an und das ist bis heute so. Und ich habe ja, also vergleicht man so das mit Schreibschulen, Menschen oder so, spät in Anführungsstrichen, angefangen, Bücher zu veröffentlichen. Und ich habe das Gefühl, es hat sich so viel angestaut. Also ich habe irgendwie so viel in der Pipeline. Ich dachte halt immer, ja, Schriftstellerin, klar, wer wird schon. Ich komme halt aus so einer normalen Arbeiter-Bürger-Familie so und da wird man nicht Schriftstellerin oder so. Schon, dass ich an die Uni ging und so, war schon wild. Ja, und ich dachte halt immer, diese Geschichten, die können nie raus. Und dann hat es doch geklappt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt, ich schreibe wirklich ununterbrochen. Also ich habe auch immer so ein Notizbuch dabei, überall und schreibe und schreibe und schreibe und schreibe. Also es ist, ich mache. Das ist halt so, ich bin halt viel allein und gern allein und bin jetzt nicht dauernd mit Leuten unterwegs oder so. Das heißt, ich hab keine Kinder. Das heißt, ich habe Zeit zum Schreiben tatsächlich. So.
Das heißt, du hast immer das Bestimmbuch dabei und das Notizbuch.
Ja, es ist immer, also ich hab so ein Notizbuch, wo man mehrere Bücher reinlegen kann, so mit Gummiband fixieren. Und da ist eins drin, wo ich so Dinge, die ich unterwegs sehe, so Tiere bestimme oder so Artenlisten führe oder so, mega nerdig. Und halt eins, wo ich halt so meinen, weiß ich nicht, alles mögliche reinschreibe, Buchideen, Plots, Figuren, Beobachtungen. Also ich habe mir das angewöhnt, wirklich alles aufzuschreiben und seitdem klappt es gut. Vorher fand ich das immer komisch, Menschen, die immer Notizbuch dabei hatten. Ich habe das auch mal versucht und immer zu Hause vergessen, es hat nicht funktioniert. Aber jetzt klappt das ganz gut mit ein bisschen Übung.
Jetzt macht das auch ein bisschen Sinn mit der Assel. Mit dem Assel-Vergleich.
Ja. Ja, die haben auch immer ein Notizbuch dabei. Also,
und ein Menschenbestimmungsbuch.
Menschenbestimmt, genau. Immer so, schon wieder Jasmin.
Naja. In diesem Podcast geht es ja auch darum, was unsere Gästinnen und was wir so lesen, sehen, an Empfehlungen, an Tipps haben. Hm. Und wir wissen ja nie, was wir mitbringen, gegeneinander, füreinander. Aber wir wissen auch nicht, was unsere Gästin mitbringt. Und wir sind jetzt total gespannt, was du dabei hast, Jasmin.
Ich konnte mich nicht entscheiden und habe total viel, aber ich dachte, ich kann mich dann im Moment entscheiden. Aber eins, das wird jetzt ziemlich groß. Ich muss ein bisschen zurückgehen. Ist ein überdimensioniertes Buch.
The Lost Words steht da.
Genau. Sind das Vögel da drauf?
Ja.
Auf dem Cover? Ja.
So, und das ist von Robert McFarlane, also der Schriftsteller, der Nature Writer. Und von der Illustratorin Jackie Morris. Das ist quasi, das ist also angeblich für Kinder, finde ich aber nicht. So, ich zeig mal innen. Da geht es um Worte, die so ein bisschen verloren gegangen sind, vor allem bei Kindern. Und das sind, da gibt es immer so eine Illustration, wo dieses Wort, warte mal. So.
Ich finde es so schön, dass ich so ein bisschen hessisch eingefärbtes Deutsch von dir höre. Das ist, da habe ich sofort so Heimatgefühle.
Was war das
hessische? Warte mal.
Warte mal, ja. So.
Hier, ich zeig dir das mal hier. Warte mal.
Und dann ist da immer so ein Wort, das nicht mehr so oft benutzt wird, so wie Acorn haben wir hier. Und dann ist da ein Gedicht dazu und eine Illustration. Also es ist einfach ein total schönes Buch, auch so ein bisschen Kunstbuch. Es ist halt auf Englisch, aber es ist wirklich ganz, also da sind wirklich riesige Illustrationen drin. So.
Und kurze Texte, wenn wir das so richtig sehen.
Genau, das sind immer
ein schönes Geschenk eigentlich.
Richtig gutes Geschenk hier. Und da ist immer dann so ein Gedicht dazu. Und das ist auch alles so gold geprägt und so. Also es ist wirklich wunderschön. Und da blätter ich gern drin. Und das hat natürlich alles Naturbezug. Also deswegen passt das gut zu mir. Und ich liebe ja Robert McFarlane. Also überhaupt Nature Writing liebe ich total. In meinem neuen Buch merkt man auch schon so, also was dann erscheint im Sommer, da merkt man auch schon so ein bisschen, dass ich da mich nicht mehr zurückhalten konnte, was das ganze Tierzeug angeht und so.
Das heißt ja auch der Mauersegler, richtig?
Ja, genau. Also ich finde, so die Landschaft und die Natur ist da schon irgendwie auch so ein bisschen ein Protagonist, wie so ein Beobachter eigentlich. Also
Nachdem wir dir jetzt zugehört haben, wundert uns das nicht so unbedingt.
Ja,
ja, muss jetzt sagen,
bist
wenig
du nicht ganz überrascht.
Ja. Wenig überraschend, ne? Und ich habe,
du greifst noch hinter dich. Ich merke da hinten, ich spüre da so einen Stapel. Das finde ich ganz toll.
Ja. Okay, also ich habe noch zwei Bücher. Ich weiß nicht, ob ich die beide zeigen soll.
Beide? Ja, wir wollen sie okay. beide sehen
ja,
und
gib
hören.
Uns.
Das war jetzt erstmal, das war Englisch. Und dann habe ich hier ein cooles Buch für alle Dino-Fans. Aufstieg und Fall der Dinosaurier.
Boah, geil. Liebe Dinosaurier, da stehe ich voll
genau,
drauf.
Genau, im Piper Verlag von Steve Brusette. Und das ist ein ziemlich cooles Buch über Dinosaurier. Also wirklich, es ist einfach ein Buch über Dinosaurier. Es ist dick, es ist cool, es geht um Dinosaurier, wie die gelebt haben, wie die entdeckt wurden, über die Knochen, wie man die gefunden hat und so. Die Abenteuerausflüge von damals, wie man versucht hat, die alle zu finden und so. Also, und dann natürlich, wie es zu Ende ging mit denen. So,
sind
also,
da Bilder drin?
Ja, da sind Bilder, kann ich mal zeigen. Mega. Also da sind vor allem Fotos von so Knochen und so. Also so, genau.
Ich hatte wie jedes Kind eine sehr intensive Dino-Phase.
Ich auch. Und die hat nie aufgehört bei mir.
Und, ja, ich weiß auch nicht, was ist es auch? Also was ist es mit Kindern und Dinos oder vielleicht auch Erwachsenen und Dinos?
Naja, so die wirken halt
ultimative
so...
ultimative Faszination.
Also die, noch die Dinos aus unserer Kindheit, noch bevor man jetzt so rausgefunden hat, dass die Federn hatten, wo die natürlich nicht mehr ganz so krass aussehen. Aber das ist schon krass, so die Forscher, so ein großes Tier und so der T-Rex und wie die Riesenzähne und wohne hier ja in Frankfurt in der Nähe vom Senckenberg-Museum und ich bin ja in Frankfurt aufgewachsen, da war ich dauernd mit meinem Vater und dieser T-Rex, also ich habe jetzt auch eine Dauerkarte, eigentlich wenn nicht Pandemie ist, hänge ich die ganze Zeit dort rum, schreibt da auch zum Teil, also wenn man durchs Senckenberg-Museum läuft und irgendwo sitzt in der Ecke so eine zusammengesunkene Frau am Rechner, das bin ich und schreibe, das ist halt so beeindruckend, glaube ich, auch deswegen Dino-Filme und so, waren ja in den 90ern.
Ich habe eine Frage, weil ich überhaupt kein Dino-Experte bin. Dinos hatten Flügel?
Federn,
genau. Also das jetzt, also man kennt ja von Jurassic Park diese nackten,
genau.
schuppigen, diese Haut.
War gar nicht so.
Genau. Mittlerweile hat man schon gemerkt, dass man halt so Federabdrücke und sowas gefunden hat bei Fossilien und gemerkt hat, oh, und wenn man jetzt mal so T-Rex oder so sich googelt, so was die Paleo-Artists, also dass die halt so die Skelette kriegen, gucken, dann überlegen, wie hätten die ausgesehen. Sehen die nicht mehr ganz so krass aus. Also wenn man da so ein T-Rex ist, aber oben so ein Puschel hat irgendwie auf dem Körper, ist man so mittelkrass. Oder Velociraptoren, da geht man davon aus, dass die wirklich komplett befiedert waren oder zum großen Teil. Die sehen da halt aus wie gefährliche Truthähne. So.
Aber das heißt, cool Jurassic Park wäre heute gar nicht mehr möglich.
Ja, schon, aber halt mit ein bisschen extra, so sieht ein bisschen, so RuPaul hat die Maske gemacht, so sieht es ein bisschen dann aus. Bisschen extravaganter einfach, ziemlich cool, finde ich. Also ich finde sie mit Federn ja eigentlich ziemlich cooler, aber da wirken die halt nicht mehr so böse und oft werden die ja so dämonisiert, oh, der böse T-Rex
ja, genau,
oder so.
Ja.
Und ist das nicht so, dass Vögel sozusagen die heutigen Dinos sind, weil die verwandt sind?
Also das halt der, also Dinos hatten auch so Röhrenknochen und sowas, also der ganze Bauplan von so einem Dinosaurier, wie die Hüfte steht und alles. Wenn man so ein Dino-Skelett hat und so ein, weiß nicht, ein Hühnerskelett vergleicht, sind die ziemlich ähnlich. Und deswegen weiß man halt, dass die sich da auch so wegentwickelt haben.
Werbung.
Auf der Suche nach Wissen und Inspiration? Dann sind Sie bei der Zeit genau richtig. Unsere Journalisten sind weltweit rund um die Uhr im Einsatz, um Ihnen die Hintergründe aktueller Nachrichten näher zu bringen. Lesen Sie preisgekrönte Reportagen, fundierte Analysen und einzigartige Investigativrecherchen. Jetzt unter zeit.de/gratistesten kostenlos kennenlernen. Entweder gedruckt oder digital in Web und App. zeit.de/gratistesten.
Und Elola, ich habe eine kurze Zwischenfrage. Was fasziniert dich an Dinos so besonders?
Das weiß ich nicht. Es ist ein unerklärliches Mysterium. Aber ich hatte das auch ganz doll als Kind. Wir sind noch mal mit der Schule, haben wir so einen Ausflug gemacht auf die Schwäbische Alb. Da gibt es das Museum Holzmaden. Und da kann man auch in so einem Steinbruch selber klopfen. Das war mega geil. Die intensivere Erinnerung war allerdings, dass auf diesem Ausflug auf dem Rückweg jemand in den Bus gekotzt hat. Und das war dann irgendwie ein nicht so schönes Ende. Aber die Dinosaurier-Faszination hat das überlebt. Und ich hatte auch während der Pandemie so verschiedene Phasen. Und da habe ich mir auch teilweise wieder so Dino-Dokus angeguckt und finde es ultra krass. Also ich meine, Dinos sind natürlich auch immer so ein bisschen behaftet mit so einem, oh shit, die sind haben ausgestorben, ne? Das ist auch ein bisschen unangenehm. Das kann uns auch passieren.
Das wird uns auch passieren.
Ja, vermutlich. Also vielleicht nicht in our lifetime, aber perspektivisch. Und die Beschäftigung damit ist unbequem, aber irgendwie auch wichtig oder so. Also mich zieht es immer wieder dahin, so in Zyklen.
Was wir jetzt hier, weil wir ein Podcast sind, nicht zeigen können, ist, dass Constanze, unsere Produzentin, auch heftig genickt hat beim Thema Dino. Also wir scheinen da auf ein ganzes Themenfaszinosum gestoßen zu sein.
Also in meiner Kindheit wurde es ja auch oft immer so für Jungs geprägt und so. So als Jungs-Thema ist ja bis heute, wenn man irgendwas mit Jungs, Mädchen, dieses Gender-Kaufzeug, ja, und dann sind oft Dinos drauf bei den Jungs-Prinzessinnen.
Die waren immer hellblau, ne?
Ja, ja, so. Aber zum Beispiel die ersten Dino-Knochen wurden von einer Frau gefunden, von Mary Anning, ja. Und in der Jurassic Coast in Britain. Das ist halt so, das wurde lange unter den Tisch gekehrt, dass aber Frauen damit angefangen haben mit diesem Ganzen. Die hat dann so Knochen, das war eh total lustig, die haben da so Knochen gefunden. Also auch schon andere und dann dachten die, krass, das sind halt so riesige Oberschenkelknochen, so, oh mein Gott, das sind diese Riesen aus der Bibel, die in der vorherigen Zeit da gewohnt haben und so. Und dann hat man leider irgendwann gemerkt, doch keine Riesenknochen. Und dann so, ja okay, Drachen. Also es gab ja schon so einige geile Erklärungsversuche, weil am Anfang hat das halt so eine christliche Society hat das übernommen, so eine wissenschaftliche, die aber halt auch so christlich war. Und die musste halt immer Wissenschaft so machen, dass das irgendwie zur Schöpfungsgeschichte passt. Und dann halt so, der Lindwurm irgendwas. So. Und am Anfang halt eben so, ja, diese Riesen, die gelebt haben, bevor die Menschen kamen. So, nee. Also es war schon ziemlich schräg. So, sehr spannend, sehr cooles Thema. Ich muss jetzt aufhören, abzunerden.
Nee, abnerden. Unser Podcast ist auch der Podcast zum Abnerden.
Absolut.
Ja.
Geil.
Und das dritte Buch?
Gut, dann zeige ich jetzt mein drittes Buch. Ja. Man merkt, es hat eine gewisse Schlagseite, meine Themenauswahl. Und das finde ich, das ist ein Buch, das sollte man irgendwie immer dabei haben. Also
ist das dritte quasi. Tierbestimmungsbuch, Notizbuch und dieses.
Das Tierbestimmungsbuch. Praktisch, der Kosmos-Naturführer für unterwegs. Der ist auch so in so einer Hülle, dass die auch nass werden kann oder so. Er ist sehr stabil. Und da sind so die wichtigsten Tiere, Pflanzen, Pilze, was weiß ich, was man so, oder auch Nester von Vögeln, dass man die bestimmen kann, dass man immer so in der Tasche haben kann. Ja, also ich habe insgesamt, glaube ich, irgendwie 40, 50 Bestimmungsbücher oder so. Aber das ist so eins, wo so die meisten Sachen drin sind, die man draußen so finden kann. Und ich finde, da kann man sich sehr schön mit beschäftigen. Ist mega nerdig, ist mir klar, aber macht auch irgendwie Bock. Wenn man dann irgendwie rumläuft und das immer öfter mal macht und dann auf einmal merkt, wenn man irgendwo rumläuft, man weiß, wie das alles heißt, was das ist. Ich finde, dann fängt man an, die Umwelt oder die Welt anders wahrzunehmen.
Ja,
das
absolut.
War bei mir so beim Studium dann. Ich bin ja Zoologin und das heißt, ich war vor allem spezialisiert auf Insekten. Aber um damit zu arbeiten, muss ich auch sehr gut in Botanik sein, weil ich auch wissen muss, was meine Insekten essen und so. Mhm. Und wenn man Botanik, ne, da muss man auch sehr gut in Ökologie sein und ein bisschen und so. Also so macht sich das Feld auf. Und ich habe halt gemerkt nach einer Weile, und das merke ich auch immer noch, dass ich die Welt um mich herum ganz anders wahrnehme als ein Nicht-Biologe. Also schon allein, was ich sehe, irgendwie, ich bin voll darauf getrimmt. Ich sehe aus 10.000 Kilometer Entfernung quasi so einen Käfer, weil das Schwarz von diesem Panzer ist so eine Farbe, die gibt es eigentlich nur bei Insekten und sonst nicht so in der Natur oder so. Da weiß ich gleich, da hinten ist ein Käfer. Ja, gucke ich hin, okay, ist ein Käfer. Oder dass ich einen Baum anschaue und weiß, wie der wächst. Also, dass das ein Wuchsmuster ist, dass nicht die Äste irgendwie wahllos, also wenn man als Kind oder so einfach einen Baum zeichnet, macht man sie ein bisschen wahllos. Und ich weiß halt, dass die zum Beispiel, die Äste sich so drehen.
Manche noch als Erwachsene, wenn ich das hier so gestehen darf.
Manche noch als Erwachsene, ja. Und dann weiß ich halt, dass das so, die Äste in so einem bestimmten, wie so eine Spirale dann zum Beispiel, dann da hochwachsen, ja. Und das sind so Sachen, die sind so winzig, aber wenn man dann rumläuft, auch so beiläufig, nimmt man Dinge ganz anders wahr. Das ist wie, wenn man auf einer Party ist und man kennt keinen. Oder man ist auf einer Party, läuft rum und man kennt viele Leute dort. Und dann fühlt man sich so, ah, das ist der, der ist mit dem zusammen, das ist der und so. Ja, dann fühlt man sich irgendwie sicherer, als wenn man irgendwo ist. Man kennt eigentlich niemanden dort. Und so fühlt sich's an.
Andererseits könnte man auch sagen, manchmal gibt es so viele Sachen, die man vielleicht auch gar nicht wissen möchte.
Ja.
Auf einer Party.
Definitiv. Also, ja, da habe ich auch ein ganz Buch drüber geschrieben, eigentlich. Abschied von Hermine, da, wo es um Verwesung und so geht. Und ich laufe dann auch irgendwo rum und rieche so, ah ja, hier verwest was oder so. Und, ah, schon länger. Oh, ist auf jeden Fall ein Wirbeltier. Auf jeden Fall. Oder so. Und denkt dann so, ah ja, Kadaverin. Ja, ja.
Ich bin ja kein Zoologe, habe auch keine Biologie studiert und bin totaler Amateur. Aber ich bin eben auch so ein Pflanzenfan und wollte dich mal fragen, weil ich habe eine Lieblings-App, ob du die auch, also ob du die okay findest, also sozusagen als Expertin. Die heißt Picture This. Kennst du die?
Nee, kenne ich nicht tatsächlich.
Aha, okay, dann ist das mein Naturtipp für heute.
Und was kann die denn?
Das ist praktisch so wie so ein Scanner. Du machst die Kamera, öffnest die App, du siehst eine Pflanze, du siehst irgendetwas.
Willst du meinen Ring scannen?
Ich kann auch deinen Ring scannen, aber dann bin ich gespannt, was da rauskommt. Warte mal. So. Und dann sagt er hier gerade schlechte Verbindung, weil ich natürlich brav mein Handy ausgeschaltet habe. Aber diese App Picture This, also kann zwar keine Rosenringe erkennen von Podcasterinnen, aber ansonsten eben wirklich alles.
Geil.
Und es fand ganz fantastisch, weil man plötzlich eben so, also diesen Blick, den du immer hast, Jasmin, den hat dann jemand, so ein Amateur wie ich, dann für so eine Millisekunde auch, indem man durch die App schauen kann.
Kann ich da noch was dazu als tippen?
Bitte.
Und zwar die App Flora Incognita.
Ah.
Die kann das auch, nur dass die Daten dann auch der Wissenschaft zugutekommen.
Ah.
Weil wenn man da halt eine bestimmte Pflanze irgendwo, weiß nicht, ich habe hier und da das, diese und jene Pflanze gesehen, dann können Unis und so, können sich das ziehen und gucken, wo halt die Pflanzen vorkommen. So. Und das ist, glaube ich, auch eine NGO. Und das ist auch ziemlich cool.
Fantastisch. Nehmen wir wie alle unsere Tipps in die Shownotes mit auf.
Genau, da hängt auch eine Community dran. Also man kann dann irgendwie, das ist auch schon ziemlich cool. So. Also.
Ich möchte mich anschließen mit einem Naturtipp, denn auch ich war in der Natur. Und es war ein sehr schönes Wochenende in Brandenburg. Allerdings, was ich vergessen habe als die Wahlstädterin, die ich geworden bin über die letzten 10 Jahre, es gibt ja tatsächlich so Stechmücken und so Tigerbremsen oder was, irgendwas Komisches. Und mich hat was gestochen und es hat sich offensichtlich vorher die Hände nicht gewaschen. Das heißt, ich habe eine riesige Schwellung bekommen, es hat unfassbar gejuckt. Es hat sich so, ich habe so gedacht, es entzündet sich, aber es war dann noch so, okay.
Hast du gekratzt?
Nee, ich habe versucht, nicht zu kratzen, soll man ja nicht, aber manchmal, wenn man so nachts, war super heiß, man wacht so auf, ist so im Halbschlaf und denkt sich so, boah, es juckt, ja, ich kratze, boah, wie geil das Kratzen. Und dann schläft man wieder ein und am nächsten Morgen ist man so, oh shit, what have I done? Naja, jedenfalls, ich hatte schlimme Stiche und dann bin ich am nächsten Tag, da war ich dann wieder in Berlin, in die Apotheke gegangen und habe diesen Apotheker mit flehenden Augen angesehen und gesagt, haben Sie was gegen so Stiche und bitte kein Gel, weil das wasche ich sowieso runter, weil ich 10-mal am Tag dusche und Sonnencreme, bla bla.
Das wäre jetzt mein Tipp gewesen, Fenistilgel.
Genau, das hatte ich dabei.
Fenistil aber zum Trinken, ich meine, also aus Tropfen. Fenistil gibt's, das gibt es auch als Tropfen und das ist mega gut, wenn man nicht schlafen kann auch. Wenn man nicht einschlafen kann. CBD-Öl, voll für den Arsch.
Weil das Antihistaminikum ist und das müde macht?
Ja, genau.
Ah ja.
Und es hilft so geil gegen diese Kriebelmücken in Berlin und gegen die Tigermücken.
Genau, ja.
Also jedenfalls, was mir der Apotheker dann gegeben hat, ist dieses Gerät, das nicht aussieht wie das, was ihr denkt, was es ist.
Ja,
es
ist schon klar.
Beschreib doch kurz, was wir denken, weil wir sehen es ja nicht.
Es ist ein längliches
Amorelli.
Gerät, das aus dem Amorelli-Adventskalender. Es ist aber ein sogenannter Bite-Away, was ich auch süß finde, weil das klingt so beiläufig wie Bite-Away. Aber egal. Jedenfalls, das ist ein Gerät, das hat vorne eine kleine Keramikfläche, die heiß wird. Es gibt zwei Knöpfe, eine nicht so heiße und eine heiße. Der Apotheker hat gesagt, die Kinder- und die Erwachsenenstufe. Und es wird 3 oder 5 Sekunden heiß, je nachdem, welche Stufe man wählt. Und ich war schon so, ja, bla bla, Kinder, geh mir weg, ich habe richtig dolle Stiche. Und bin ich nach Hause, habe mir das so auf den Stich gedrückt. Soll ich das mal bei dir machen?
Ja, bitte, aber also.
Ich mach die Kinderstufe.
Danke.
Du hast jetzt leider gar keinen Stich hier, ne?
Ich hab keinen
Stich. Also, okay. Kommentatorin, Ilona foltert jetzt Christoph, so für alle, die es nicht sehen können.
Wenn ihr nie wieder was von mir hört, wisst ihr, wie es bei mir zu Ende ging.
Gleich weint er.
Ich mach die 3 Sekunden Kinderstufe an. Du kannst dann sagen, ob das jetzt schlimm heiß wird.
Ich bin so empfindlich. Ja, ich spür's sofort. Es wird heiß.
Und das war's schon.
Aha. Jetzt habe ich einen
Verbrennung ersten Grades, tut mir leid, alles
Schmerz.
Für die Wissenschaft.
Alles für den Podcast.
Alles für den Podcast. Ja. Aber das ist halt.
Können wir das auch
halt
an die NGO
geil.
Weitergeben, meine Daten?
Lass mich mal weiter raven jetzt hier wegen dem Gerät. Also, das ist total geil, weil das, ich weiß nicht genau, vielleicht kann Jasmin das besser erklären. Es ist erstmal ein Gegenschmerz, es juckt, es wird heiß und du spürst dann nicht mehr das Jucken, sondern mehr, oh, es wird heiß. Stimmt. Und das hält eine Weile an. Und irgendwie haben die erzählt in diesem Beilagezettel, dass da vielleicht auch die Enzyme, nee, irgendeine Histaminausschüttung wird durch Hitze kaputte Enzymmoleküle. Jasmin, hilf mir. Irgendwas passiert da noch.
Ja, da sind so Enzyme drin, die werden die durch Hitze, also Hitze denaturiert ja Enzyme. Das ist ja, wir haben die auch überall Proteine und sowas, sind auch Enzyme in unserem Körper. Und wenn wir Fieber kriegen, es zu heiß wird, dann sterben wir auch, weil das dann alles verklumpt und kaputt geht. Und genau das macht man da dann an diesem Stich, dass das dann heiß wird. Und diese Enzyme, die den Juckreiz verursachen, gehen dann kaputt. Und dann hat
das sind
man
die aus dem Insektenspeichel, wenn die
ja,
da so rein.
Genau.
Ja, spannend. Auf jeden Fall hat mich das sehr gerettet. Und ich habe quasi die ganze Woche mit diesem Gerät in der Hand vorm Ventilator gesessen und mich aufgeheizt, punktuell.
Das klingt jetzt trotzdem wieder wie der Amorelli-Adventskalender, aber okay.
Ja, macht mit der Info, was ihr wollt, ist mir egal. Jedenfalls, für alle Leute, die planen, dieses Jahr noch am See zu sein oder irgendwie ihren Sommer draußen verbringen möchten, das ist gut und solide, nicht bezahlte Werbung.
Ja, dieses Gel-Zeug und so, das ist wirklich scheiße, auch wenn man schwitzt oder so. Aber das kenne ich auch aus meiner Kindheit, Finistil-Tropfen. Ohne Witz, ich war ja auch in Brandenburg immer sehr viel dort unterwegs und so und da gibt es total, Briesetal ist wunderschön. Das ist wie so ein Sumpfgebiet, wo die Bäume, wie so Mangroven, wo die Bäume im Wasser stehen. Also es sieht aus wie so ein, fast schon wie ein tropischer Regenwald. Richtig schön im Briesetal.
Aber auch Mückenparadies dann, ne?
Ja, und da sind auch Biber, da ist auch ein großer Biberdamm, wo die stauen das dort. Also es ist richtig wunderschön. Und dort, aber was, das ist nicht mehr feierlich, wenn ich da so auch mit langen Sachen 3 Stunden verbracht habe, habe ich danach 30 bis 40 Stiche gehabt. Also in der Hochsaison. Da gibt es auch wirklich so, wo man nicht hin sollte, so Phasen. Naja, und ich war halt trotzdem da. Und dann habe ich quasi, okay, also Mückenstift und irgendwas, da würde ich wäre mit nichts mehr anderem beschäftigt. Und dann habe ich mir halt wieder so in der Apotheke, ja, geben Sie mir das Heftigste zum Trinken, was Sie haben. Meinen Sie, ja, hier, erste Generation noch. Wir haben schon modernere, aber Finistil macht Sie halt komplett müde, aber es ballert alles weg. Ich so, ja, her damit. Und das sind so Tropfen. Und die nimmt man, also wirklich nichts mehr juckt. Scheißegal. Also das ist wirklich. Oh, ich hab das dann irgendwann wirklich gar nicht mehr so getroffen, sondern einfach mit einem Zug aus der Flasche, scheißegal. Wirklich so geil. Und es macht aber auch mega müde. Und wenn man das abends nimmt zum Beispiel, schläft man, also CBD-Öl, bla bla bla, ja, dann wirklich so entspannt. Das ist echt, schläfst du gut.
Bla 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 gibt's als Formulierung schon sehr lange. Ich habe das Gefühl, dass es in den letzten Jahren wieder sehr stark nach vorne gekommen ist. In der Alltagssprache.
Ja, das kann sein. Ich habe neulich ein Wort gelesen, wo ich mir gedacht habe, das ist gerade so weit rausgealtert, dass ich es nicht mehr packe.
Hä? Das ist auch so ein Wort, finde ich.
Ja.
Hä?
Gelle?
Das Millennial. Das Millennial, das ist hessisch.
Ja. Das nee, ist aber Gell kenne ich auch aus Schwaben.
Ja, stimmt.
Aber was ich gelesen habe, war Om Nom Nom.
Ach du meine Güte.
Wo ich mir gedacht habe, das ist einfach so 2013er Twitter-Sprech.
2011 würde ich sogar
oder
sagen.
Oder früher sogar noch, ja. Also irgendwie einfach so, ja. Gerade so over, can't get away from me.
Ich habe noch einen Natur-Musik-Tipp dabei. Ich versuche mal.
Auch,
ja,
Christoph.
Ich auch. Aber dann ja, also macht ihr mal schon.
Okay, dann fang du mal an. Jasmina, fang du an.
Okay, aber
unsere Gästin fängt an.
Naturmusiktipp in dem Sinne. Und zwar.
Ach, du hast uns nur
halte
reingelegt.
Ich hier in meiner Hand eine.
Jetzt kommt die Grillenbox. Nee.
Eine Vinylplatte. Und es ist eine Fehlpressung von dem neuen Album von Hundreds, In a Decade. Und das kam im Mai raus. Und Eva, die Frontsängerin, hat mir diese Fehlpressung geschickt und irgendwie auf der zweiten Sache. Ja, und das ist live in der Elbphilharmonie aufgenommen worden und ich kann das wunderbar hören beim Schreiben zum Beispiel.
Toll.
Und das finde ich gerade, das ist gerade so meins, was ich gerne und viel höre. Und in der Fehlpressung auf der anderen Seite ist da so ein kleiner, ganz am Schluss so ein Ding, wo es immer so hüpft.
Ah ja, okay, so. Das ist die Fehlpressung.
Und dann weißt du, das ist nur für mich.
Oh. Das heißt, du hast auch einen Plattenspieler zu Hause?
Ja. Habe ich. Der ist vor mir quasi.
Ja, manchmal sieht man ja so Plattensammlungen und dann gibt es gar keinen Plattenspieler mehr.
Nee, der ist ein Plattenspieler und der hat einen Bluetooth-Adapter, sodass ich an meiner Bluetooth-WLAN-Box hören kann.
Trick 17.
Geil.
Ja.
Ilona, dein Musiktipp?
Mein Musiktipp, den habe ich vorhin wiederentdeckt auf dem Weg zur Bahn. Und der ist sowohl also vom Namen her passend zum Insektenthema, als auch vom Vibe macht der sommermäßig mir sehr viel Spaß gerade. Von Bumblebee Unlimited vom Album Sting Like a Bee.
Oh.
der Song Ladybug im Disco-Mix. Und ich spule hier mal so ein bisschen nach vorne. Das ist einfach so aufgepeitschte 70er-Disco-Musik. Da muss ich jetzt mal kurz den Sound hier anmachen. Ich hoffe, das klappt. Just let me be your ladybug. 24 hours a day, I'll give you love. Just let me be your ladybug. 24 hours a day.
Ladybug. Klingt also fast wie der Soundtrack deines Podcasts, ne, Jasmin?
Stimmt, Bugtales, ja.
Bugtale, ja. So. Den ich sehr gerne höre übrigens. Also auch das müssen wir, du darfst ihn nicht auf die Shownotes nehmen, aber wir natürlich. weil für so Amateur-Natur-Nerds wie mich lernt man immer wahnsinnig viel.
Ja.
Also ich habe zum Beispiel gelernt, dass je komplizierter die Vögelgesänge sind, die man hört, desto aggressiver sind sie eigentlich. Also die einfachen Vogelgesänge sind sehr friedlich. Habe ich das richtig verstanden, Frau Professorin?
Ja, kann man schon grob so sagen.
Naja, so halt.
Ist so ein bisschen wie Zeitleserbriefe. die einfachen so, ja, ich finde das nicht gut oder ist okay. Aber sobald einer schon Professor, Doktor irgendwas und dann irgendwie man faltet so auf, so eine Seite lang, faltet auf, also kommt auch per Post, da weiß man schon, jetzt wird's stressig.
Ich hab überhaupt keine Ahnung, wovon du redest. Mein musikalischer Tipp, ich versuche den jetzt von meinem Handy auszuspielen. Vielleicht müssen wir den nachher auch noch einblenden. Er heißt Raupe Nimmersatt. Ich dachte, passt vielleicht heute zu unserer Episode.
Oh, stimmt, Blader, ne? Der ist geil.
Hat aber damit nichts, also musikalisch nichts mit Natur zu tun. Ich versuche den mal jetzt abzuspielen. Also die Raupe Nimmersatt von Layla, ist gerade erschienen, neue Single. Hätte wahrscheinlich die Raupe Nimmersatt, die ja vor, weiß gar nicht, 6 Jahrzehnten von Erik Karl zum ersten Mal gezeichnet worden ist, auch nicht gedacht, dass sie noch ein Rapstar wird, oder? Und Jasmin, hast du, ich meine, ich habe immer so das Gefühl, wenn du nach rechts hinter dir greifst, das, was wir nicht sehen, dann hast du noch irgendwelche anderen Tipps dabei. Ich will dich dann nicht davon abhalten, falls du noch einen hast.
Nee, ich habe nur noch so einen, jetzt habe ich den aber woanders hingelegt. So ein schrägen Tipp, es ist nichts Kulturelles, kein Musik oder sonst was. Es ist mehr sowas für die heißen Tage. Und zwar das hier. Es ist so retro.
Fächer.
Ich habe das immer dabei, einen Handfächer. Weil man sieht immer die Leute.
Während du davon erzählst, greift Ilona nach rechts.
Jawohl.
Und holt ihn auch heraus. Ihr habt praktisch den gleichen.
Ja, man sieht man so Leute, oder man kennt das in der U-Bahn, man mit allem möglichen, jedem Kassenbohr versucht man sich irgendwie Luft zuzufächeln. Und irgendwann hatte ich mal, das war auch in Berlin, eine Frau gesehen, die holt einfach ihren Handfächer raus. Und da dachte ich mir, wie geil ist das denn? Und deswegen habe ich jetzt auch immer einen Handfächer dabei. Und während andere versuchen sich, weiß ich nicht, mit ihren Aktentaschen Luft zuzufächeln, sitze ich da so mega elegant mit meinem geilen, von so einem China-Restaurant habe ich den.
An deiner Alltagsbeobachtung, Aktentasche, merkt man, in welcher Stadt du lebst.
Ja, ohne Scheiß.
Ich habe mich allerdings gefragt, ob das kulturelle Aneignung ist. Dürfen wir das?
Hatte ich mich auch schon gefragt, aber dann dachte ich mir so, naja, Fächer letztlich. Ich finde es so ein bisschen blöd, dass da halt immer so, also ich habe das von meinem Stamm-Chinesen bekommen. Ich hätte gerne einen ohne die japanische Kunst drauf, aber naja.
Dass der Stamm-Chinese die japanische Kunst verkauft, ist auch...
Ja, ja, da gibt es auch Vietnamesisch.
Ja, ja. Aber das heißt, wir einigen uns darauf, dass man eigentlich so einen Handfächer braucht und dass man ihn sich suchen soll irgendwo.
Man soll sich gar nicht dann irgendwie so in der Bahn, denkt man sich vielleicht, wie doof ist es mit so einem Fächer, was noch, Handschuhe oder was. Aber ich finde Fächer mega geil. Mir egal, wie es aussieht.
Ah, ja.
Fächer und Riechfläschchen.
Mhm. Ja, genau.
Wie im Rokoko.
So. Spitzenhandschuhe auch, so gerade während Pandemie, auch nicht schlecht.
Mhm.
Das Rokoko Reloaded Set.
Ich habe mal letztes Jahr im ersten Lockdown einen gesehen, der war eine extrem stylische Person, aber er hatte eine Maske komplett aus Spitze.
Ja.
Das ist dann wirklich Rokoko gone too far.
Das klingt so ein bisschen wie Harald Glöckler, sicher das erste Mal. So, kann ich mir vorstellen.
Ja. Ziemlicher Harald Glückler-Vibe auf jeden Fall.
Drei Ös. Ich hab auch noch was ganz, also halb nicht kulturelles. Ich dachte, weil wir ja über Natur reden und manchmal redet, denkt man ja so über, man sieht man doch manchmal so, so kleine Geschenke, die man gerne hat. Ich habe geschenkt bekommen von einem Freundeskreis, von einem Stammtisch-Freundeskreis, ein Mauli.
Wie alt sind die?
Eine kleine Mauli-Figur.
Fünf.
Die sind alle so 7 bis 8. Haben aber schon Abitur und Führerschein oder so.
Okay.
Und Maulis, ich liebe diesen Mauli, weil es gibt verschiedene Varianten. Ich habe einen
süß,
mit
der Mütze schräg, sieht ein bisschen aus wie Dendemann.
Ja, so ein Hip-Hop, ist, ja, so ein Hip-Hop-Mauli.
Ja, stimmt. MC Mauli.
Kann man sich in verschiedenen Varianten bestellen. Ist für alle Freundeskreise und Stammtische eigentlich ein schönes Maskottchen, finde ich. Und basiert natürlich auf der Zeichentrickserie, auf der tschechischen Zeichentrickserie. Der Freund, der darauf gekommen ist, ist in Ostberlin geboren und in der DDR waren die noch viel größer als im Westen.
Mm. Ja. Ist es nicht auch der kleine Maulwurf, der sich auf den Kopf gekackt hat oder ist es ein anderer Maulwurf?
Ja, doch, das ist der gleiche, ja.
Maulwurfwissen.
Wenn wir über ein Wochenende reden, da haben wir jetzt schon gelernt, du gehst früh ins Bett und stehst früh auf. Und hast du am Samstag zum Beispiel so einen Lieblingsgang durch die Stadt? Also abgesehen davon, dass du sofort raus in die Wetterau fährst und dein Bestimmduch dabei hast. Aber gibt es so eine Routine, die du hast am Samstag?
Also als Schriftstellerin habe ich ja sowieso Wochenende, dem wahrer Begriff. Ich tue Dinge, die ich am Wochenende mache, gern unter der Woche, weil da nicht so viele Leute sind. Auch wieder so ein Assel-Ding, ist mal ein bisschen scheu. Aber was ich trotzdem, wenn halt Freunde nur am Wochenende Zeit haben oder so und ich das mit denen mache, dass ich gern in Frankfurt in den Palmgarten gehe. Und da habe ich nämlich auch eine Dauerkarte, wer hätte es gedacht. Und da irgendwie die Schauhäuser oder einfach nur da so um den Teich herum oder sowas oder da auch mal mit dem Boot. Das ist so, das gehört eigentlich immer für mich dazu. Am Wochenende, das war schon früher so, Palmgarten und Senckenberg-Museum, das sind eigentlich so, die dürfen auf meiner Liste eigentlich nicht fehlen. So, am Wochenende natürlich oft tierisch viele Familien da. Also deswegen verlagere ich das gerne auf unter der Woche, wobei man da natürlich dann auch die Schulklassen hat. Also es ist mal so. Aber das muss auf jeden Fall irgendwie sein. Und gerne so Abendrunde zum Rebstockpark. Da ist so ein Weiher und da sind so ultra viele Wasservögel. Also wirklich absurd viele Wasservögel. Und Nutrias, also diese Nagetiere, die so ein bisschen aussehen wie Quokkas, nur in kleiner oder so. Wie so extrem große Meerschweinchen einfach in braun. Also da gehen dann auch einfach so, lassen Leute ihre Kinder hingehen, würde ich nicht unbedingt beim Tier mit wirklich so riesigen Nagezähnen, aber die sind da, die watscheln einem immer hinterher und wollen Karotte und sowas haben. Also das ist eigentlich auch ganz schön.
Und für alle, die die Natur lieben und aber auch gerne essen, also ich frage, sag das nur für einen Freund. Es gibt ja dann im Palmgarten auch eines meiner Lieblingscafés in Frankfurt.
Siesmeier. Ja, da bin ich immer.
Legendär. Also wirklich alte Kaffeekultur und also fantastische Kuchen, Törtchen.
Ja, ist halt ein bisschen hochpreisiger, aber trotzdem, ich bin da gerne, wenn ich meine Palmen, ich schreibe ja auch viel im Palmgarten tatsächlich. Also ich habe so einen kleinen Rechner dann, sitze da und schreibe und danach gehe ich ins Siesmeier und kauf mir einen Apfelwein, klar. Oder manchmal schreibe ich auch im Siesmeier, aber oft so ziemlich hektisch. Und hol mir einen Apfelwein und entweder irgendwas Kuchiges oder die haben auch richtig geile Salate, so mit Avocado und gebratenem, angebratenen Kartoffelpuffer und so. Also richtig geilen Scheiß. Ist schon Muss. Man kann auch einfach da Kuchen holen. Also es gibt ja zwei Eingänge, ja, auch genau. Außerhalb vom Palmgarten. Ja. Kann man hin und gegenüber ist der Grüneburgpark. Also ein Move, den ich auch sehr gerne mache. Siesmeier gehen, mir Kuchen holen, gegenüber im Grüneburgpark mit der Picknickdecke und dann rein damit.
Frankfurt ist ja auch früher, also in meiner Kindheit, auch nie so eine Naturstadt gewesen. Und jetzt natürlich dadurch, dass der Main so zugänglich ist, hat man wirklich das Gefühl, man ist in der Natur. Man muss nicht nur in die Wetterau rausfahren, sondern man hat das auch in Frankfurt.
Frankfurt ist unfassbar grün, finde ich. Also ich habe da ja 2,5 Jahre in Berlin gewohnt, kam nach Frankfurt, ist für mich wie, als sei ich in den Wald gezogen. Also weil hier halt auch extrem viele, was in Berlin gar nicht so viel gibt, wahrscheinlich auch, weil die Instandhaltung teurer ist oder so, aber Hecken und Gebüsche gibt es hier überall, wo in Berlin dann nur so eine Verkehrsinsel ist mit so vertrocknetem Gras, wird ja auch immer niedergemäht, damit es wirklich unbedingt vertrocknet. Das darf ja auf keinen Fall höher stehen. Machen sie in Frankfurt aber zum Teil auch. Aber da sind dann immer so kleine Hecken, so vor allem auch so Lorbeerhecken und so, wo auch richtig viele Vögel brüten und so. Deswegen haben wir auch hier total viele Vögel. Also wenn ich hier die Fenster aufmache, ich verbarrikadiere mich hier immer, sonst hättet ihr auf der Podcast-Aufnahme ein dermaßenes Vogelkonzert. Das ist nicht mal feierlich. Ich wohne hier aber auch im Grünen quasi. In so einer kleinen, ich wohne zwar in der Innenstadt, aber es ist so ein kleiner versteckte Ecke, werde ich jetzt nicht sagen wo, weil ich bin nicht blöd, aber die ist richtig, richtig grün. Sowas gibt es sonst nirgends in der Stadt. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Und es ist hier, als käme gleich der Traktor vorbei, wirklich. Und ich bin hier umgeben auch von großen Bäumen und Hecken und habe auch immer Vögel hier, zum Teil auch in der Wohnung, weil irgendwie, ich weiß nicht warum, keine Ahnung, es scheint einladend zu sein. Ich habe deswegen überall jetzt Fliegengitter hingemacht. Nicht wegen der Fliegen, sondern wegen der Vögel. Weil ich dann irgendwie hier sitze, Balkontür auf und auf einmal kommen zwei Meisen rein. Ja, und dann ist hier natürlich Kirmes mit dem Hund und so. Und also das ist dann, die Meise merkt dann auch, oh, es war eine scheiß Idee. Und dann kackt die alles voll und flattert hier panisch rum. Und deswegen musste ich hier, weil es echt so grün ist, oder kommen hier einfach mal so ein Eichhörnchen, das einfach mal von einem Ende der Wohnung durchläuft zum anderen Ende, wie so Abkürzung quasi. Und dann auf dem Balkon verschwindet und ich sitze hier so und denke mir so, danke, dass mich niemand fragt. Cool. So, was zum Fick.
Hat sich vielleicht einfach als ich rumgesprochen, dass es bei dir angenehm ist für Tiere.
Das ist dann schon so das Gefühl, wo ich denke, okay, jetzt verliere ich langsam die Kontrolle über die Wohnung. Also so, naja, es ist echt mega grün und liebe ich deswegen auch. Kann man deswegen in Frankfurt auch gut spazieren gehen. So, also finde ich.
Ich möchte jetzt auch nach Frankfurt.
Ja, ich verstehe das.
Also ich will jetzt da in diesem Café, will ich da was Kuchiges Café holen Siesmeier, und dann hier da im Park.
Ja, wenn ihr da mal Ausflug macht, wenn ihr Betriebsausflug macht, dann gehen wir da alle mal schön Apfelwein trinken und
ich will nach Hause.
Im Grüni chillen.
Ich will in den Grüni, ja, genau. Ich will nach Hause. Grüße an die Familie.
Ich sage immer, das ist der Central Park von Frankfurt irgendwie. Der Grüni.
Mann, eine Frankfurt- und Naturfolge in einem, oder?
Absolut.
Wir haben zum Schluss immer eine Frage, Jasmin, an alle unsere Gäste und Gästinnen über einen speziellen Moment oder eigentlich über zwei spezielle Momente. Über den Wochenendmoment des Sonntagabends und den Montagmorgen. Welcher ist für dich der anstrengendere?
Immer Montagmorgen. Also Sonntagabend ist schon so ein bisschen so dieser Wehmut. So dieser Trennungsschmerz, der da schon so hochkommt und man weiß, wobei, nee, ich glaube, vielleicht ist sogar Sonntagabend schlimmer, dieses langsame Nicht-Wahrhaben-Wollen, wo man denkt, nein, wieso, und Montagmorgen ist man so, ja, fuck, egal, da ist man eh noch halb bewusstlos, wenn man da irgendwie lostorkelt und die Hunde springen um einen rum, bin ich eh noch nicht da. Ja, ich glaube, Sonntagabend ist schlimmer. So dieser wie bei einer Reise. Und wenn man am Abend, letzten Abend sich denkt, ach Mensch, warum? Und am nächsten Morgen ist man so gestresst, dass man eh das dann nicht mehr checkt.
Und hast du einen Trick für den Sonntagabend?
Ich mache gerne noch was draußen irgendwie dann. Also gerade wenn das Wetter schön ist oder so, finde ich, kann man Sonntagabend nicht schon so das Gefühl haben, so um 8, 9 Uhr, so jetzt ist der Abend vorbei oder so. Dann noch mal was starten ist, finde ich, ist irgendwie was cool ist und dann, was weiß ich, je nachdem, wann man aufstehen muss, vielleicht bis 12 oder so nochmal draußen sein. Und dann kann man eh direkt pennen. Das heißt, man liegt dann nicht noch da und denkt sich, ach Mensch, morgen ist Montag, sondern, boah, ich bin müde oder betrunken oder beides. Und dann geht man ins Bett und dann ist eh Montag. Also das finde ich eigentlich gut, wenn man nicht schon so um 5, 6 Nachmittag das Gefühl kriegt, ah, gleich ist der Abend da und dann kommt schon der Montag, sondern noch was vorhat. Das finde ich gut.
Schön.
Ilona will nach Frankfurt, ich will ihn in die Natur ziehen und wir bedanken uns für eine ganz besondere Folge unseres Wochenend-Podcasts nach Frankfurt. Vielen Dank, Jasmin.
Das war herrlich. Vielen Dank.
Sehr gern.
Schönes Wochenende.
Ebenso. Ciao.
Tschüss.
Danke. Tschüss.
Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.